Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah. Und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Wir freuen uns sehr darüber. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Recruiting.
In der heutigen Episode von Recruiting Basics, einfach, klar, praxisnah, begrüßen der Arthur und ich die Lena Koltner. Lena ist das Herz und die Seele hinter den innovativen People and Culture Strategien bei Emma und Noah, einem aufstrebenden Startup für nachhaltige Baby-Erstausstattung. Sie brennen für evidenzbasiertes Recruiting und menschenzentrierte Organisationsentwicklung und teilt ihre Erfahrung und ihr Wissen auf LinkedIn. Mal nimmt sie uns mit hinter die Kulissen des Alltags einer People and Culture Managerin, mal entführt sie uns in die faszinierende Welt der Kognitionspsychologie. Heute ist sie hier, um mit uns zu teilen, wie Recruiting mit Hilfe guter Basics im Startup funktionieren kann.
Hallo zusammen zu einer neuen Interviewfolge hier bei uns im Recruiting Basics Podcast. Wir haben heute einen besonderen Gast da, die Lena. Lena ist für mich der Rising Star in HR.
Okay. Okay, ich bin raus.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Lena habe ich auf LinkedIn entdeckt mit schlauen Beiträgen und auch schlauen Kommentaren. Und im Kontakt ist Lena aufgefallen, hey, Recruiting kann ich eigentlich auch ganz gut, wenn ich mir angucke, was die anderen so tun. Und deshalb ist sie heute hier. Grüß dich, Lena. Grüß dich, Stefan.
Ja, vielen Dank. Bin jetzt natürlich ein bisschen gespannt, ob ich das abliefern kann, was du hier versprochen hast, aber schauen wir mal.
Nö, du Lena, das wirst du eh nicht. Moin zusammen.
Ja, natürlich wirst mal.
Du wirst das gut machen. Freuen uns auf die Folge. Insbesondere haben uns ja vor ein paar Wochen auch zusammen persönlich alle kennengelernt in München auf der Talent Pro und hatten da schon ganze Menge Spaß in der Gruppe. Grüße gehen da auch an unseren Gast Vanessa Reynolds raus. Gehört so ein bisschen in die Band damit rein. Aber Arthur, ich will dir gar nicht das Wort wegnehmen.
Ja, gar nichts. Du kannst definitiv von The Basics Episode erzählen. Lena, du hast im kurzen Vorgespräch was gesagt, was ich aufgreifen würde, weil du meinst, du hast Recruiting in dem Sinne gar nicht gelernt. Ich glaube auch gar nicht, dass es irgendwas gibt, wo man Recruiting lernt. Daher, wie läuft Recruiting für dich ab? Was ist dir wichtig, wenn es um das Einstellen von Menschen geht?
Ja, um das vielleicht ein bisschen zu erläutern, was ich meine mit, ich habe das nicht gelernt. Also natürlich gibt's keinen Bachelor of Recruiting in Deutschland und auch keinen Master. Ich war aber auch nie in einem Konzern, wo ich jemanden hatte, zu dem ich aufschauen konnte, wie ein Arthur, der mir dann erklärt, wie gutes Recruiting funktioniert, bei dem ich mir das hätte abgucken können. Und was ich aber eben habe, ist eine Ausbildung in oder einen wissenschaftlichen Hintergrund halt in Psychologie, Informatik und BWL und bin gestartet eben im E-Commerce oder Online-Marketing-Umfeld. Und ich glaube, im Online-Marketing können wir uns relativ viel abgucken, wie man gut mit Kunden umgeht, und das kann man sehr gut übertragen auf Bewerbende. Und wenn wir uns dann eben anschauen, dass wenn ich online was bestelle, bin ich zum Beispiel meistens schon raus, wenn ich mich irgendwo registrieren muss, weil mir das zu lange dauert und ich da keinen Bock mehr drauf habe. Und das Gleiche ist es halt eben auch bei Bewerbungen, weil wenn ich dann 300 Dokumente hochladen muss und mein CV dann nochmal abtippen muss und ein Profil erstellen, dann habe ich halt auch keinen Bock mehr. Und das wird gerade den jüngeren Leuten nicht anders gehen. Und deshalb glaube ich, dass wir uns da einfach super viel abgucken können. Und was mir wichtig ist, ist vor dem Hintergrund der psychologischen Theorie, dass wir einfach versuchen oder uns einfach vorstellen, dass wir es versuchen, dem Gehirn einfach so leicht wie möglich zu machen. Aber bitte nur dem Gehirn der Bewerbenden, nicht dem Gehirn der Hiring Manager, weil sonst kann auch viel Murks passieren. Aber wenn wir halt einfach versuchen, Stress und Unsicherheit zu reduzieren durch eine klare Struktur und durch Transparenz und einfach konsistente und vorhersehbare Interaktionen ermöglichen. Das können wir auch durch super basic Themen. Also ich brauche jetzt kein fancy ATS, sondern ich kann auch einfach schauen, dass ich in einer automatischen Eingangsbestätigung einfach drei Sätze zu meinem Prozess schreibe, dann nimmt das einfach schon super viel Stress und Unsicherheit. Und das kann ich auch in einem Startup für 3,50 Euro umsetzen und brauche halt keine teure Softwarelizenz dafür.
Ja, verkauft. Also auf jeden Fall. was mir so auffällt, ist, es wird sich so häufig so auf dieses Thema fokussiert, macht die Bewerbung so leicht wie möglich. Irgendwie springe ich da gerade drauf an, weil es immer darum geht, mach das leicht, mach es wie im Online, im E-Commerce. Ich bin da voll dabei, aber es wird sich zu wenig darüber Gedanken gemacht, was passiert danach. Also salopp gesagt, was bringst dir, wenn du dich super schnell bewerben kannst und danach ist einfach alles Kacke, weil du nicht weißt, was, wann, wo und wieso passiert, dann fände ich es fast schon besser. Du hast am Anfang eine etwas höhere Barriere, aber dann trotz alledem auch Klarheit. Und wir haben jetzt neulich mit Jo gesprochen, der auch da meinte, naja, du kannst auch eine diagnostische Vorauswahl treffen durch entsprechende Tests und so weiter. Das hilft beiden Seiten. Und das wäre ja entgegen deiner Aussage in dem Sinne, weil es sich dann ja den ersten Schritt zur Bewerbung ja eher schwerer wird, weil du dann erstmal eine Barriere hast. Ich finde, es kommt gar nicht darauf an, dass alles easy peasy und schnell geht, sondern dass die Barrieren sinnvoll genutzt sind, die da sind. Also, dass du sie bewusst einsetzt und nicht nur darauf setzt, alles möglichst leicht, one click, und dafür dann schickst du mit one click deine Bewerbung aus und hörst 3 Monate gar nichts. Das ist genauso schlecht, als wenn du 12 Seiten Formular ausfüllen musst und dann nichts hörst, nur dass du halt mehr Schmerz dabei hattest, das auszufüllen. Und naja, finde ich diese Klarheit und auch, was suche ich eigentlich und warum und wie will ich das finden, das wird so maßgeblich, maßlos unterschätzt und gar nicht drauf geguckt. Wie hilft dir da dein Background bei?
Also zum Thema One-Click möchte ich kurz noch sagen, bin ich auch kein Fan von, weil da kommt dann halt auch echt viel bei rum, so wo niemand was von hat, also weder der Bewerber noch ich dann, weil es halt einfach unpassend ist. Ich würde trotzdem die Hürden am Anfang so leicht wie möglich machen, aber was Jo ja auch sagt, ist, dass du, wenn du die Leute dann einmal drin hast in deinem Funnel, dann darfst du halt auch Hürden haben und dann darfst du auch ein Assessment machen, was irgendwie 45 Minuten dauert, weil die Leute dann halt einmal Bock haben und wenn die sich halt dazu bereit erklärt haben, da mitzumachen, dann ist es auch egal, ob es 10 oder 20 oder 30 oder 45 Minuten machen. So, das heißt nicht so leicht wie möglich machen, weil wir haben Angst, sonst keine Bewerbenden zu bekommen und können uns das nicht leisten. So, das ist es halt auch nicht, ne? Also klar, es gibt auch sinnvolle Hürden. Aber gerade junge Leute, die dann vielleicht irgendwie Social Ads sehen und dann sehen irgendwie eine coole Werbung auf Insta und denken, ja geil, hab ich Bock drauf, will ich mich bewerben, und dann bist du auf dem Handy und musst dich aber in irgendeiner unsexy SAP-Software registrieren und das dauert dann alles ewig lange. So, das machen die Leute, glaube ich, einfach nicht, wenn die halt gerade in der Uni sitzen und denken, coole Anzeige, ich hätte Bock dazu arbeiten. So, ich glaube, da verlierst du einfach viele Leute. Das kann in einem anderen Kontext, wo du halt seniorige Positionen besetzen musst, anders sein. Aber wir suchen halt auch einfach ultra viel Studierende oder Absolventen und die verliere ich einfach mit umständlichen Prozessen.
Nein, also da, es kommt ganz, für mich glaube ich, kommt es stark darauf an, ob du die Leute suchst, die aktiv auf der Suche sind. Die haben auch auf dem Smartphone sonst ihren Lebenslauf dann einfach rumliegen. Und wenn du da halt eine recht große Firma bist, dann brauchst du einfach auch gewisse Barrieren am Anfang. Das ist irgendwie so. Die dürfen halt nicht schwachsinnig sein. Weil wenn du nur einen Lebenslauf hochladen musst, deine Kontaktdaten hinterlegst, dann geht das trotz unsexy Interface schnell. Wenn es dann halt nicht mobilkompatibel ist oder sonstiges, dann bin ich da bei dir. Wen du eben nicht kriegst damit, ist, wenn so eine Ad jemanden anspricht, der gerade nicht sucht, aber spannend findet, was du da ausschreibst. Also wer nicht sein CV auf dem Handy hat, der muss nämlich erstmal irgendwo hinlaufen, den runterladen und den auch hochladbar machen. Da bin ich bei dir. Also die Aktivsuchenden, die kennen den Schmerz, solange es nicht 12 Seiten lang dauert. Also das ist irgendwie da, ich finde auch ein Account erstellen bis zum gewissen Grad okay, aber es ist auf jeden Fall nicht sexy, wenn man es muss. So.
Darauf können wir uns doch einigen.
Klingt nach einem Plan. Okay. Was passiert bei euch nach der Bewerbung?
Wenn du dich bei uns bewirbst, dann bekommst du eine Eingangsbestätigung, in der drin steht: Lieber Arthur, du wirst es schon ahnen, das ist eine automatische Eingangsbestätigung, aber zumindest weißt du jetzt, dass deine Bewerbung eingegangen ist Und wir werden jetzt deine Bewerbung screenen, dann wird es ein telefonisches Interview mit mir geben, dann gibt es im zweiten Schritt ein Fachinterview mit deinem Vorgesetzten und HR und im dritten Schritt ein Werte und Culture Fit Interview mit den beiden Gründern. Und dazwischen liegen immer maximal 7 Tage. Also das heißt, du weißt, mit wem welcher Schritt passiert und auch wie lange das dauert. Was nicht drin steht, ist, was man machen kann, wenn es länger als 7 Tage dauert. Das könnt ihr vielleicht mal noch ergänzen, weil das ist ja auch ein Thema, dass die Leute dann sich fragen, so soll ich jetzt irgendwie anrufen oder eine Mail schreiben oder nicht. Normalerweise kommen die halt nicht in die Verlegenheit, weil wir uns nach 2 oder 3 Tagen melden. Aber du weißt halt auf jeden Fall, was passiert. Dann bekommst du, wenn ich mir deine Bewerbung angeguckt habe und denke, jo, könnte passen, einen Link von mir, damit du dich in meinen Kalender einwählen kannst und wir ein telefonisches Interview führen.
Klingt recht straightforward, ja.
Erzähle ich dir, was ich bei Emma und Noah mache, warum ich das gerne mache. Frag dich erstmal gar nicht so viel, sondern erzähl dir einfach relativ viel über unsere Stelle. Gehe auch gerade bei Marketingpositionen sehr darauf ein. Also wir haben oft Leute dann, die studieren irgendwie Marketing und denken, ja geil, ich kann jetzt ultra kreativ da sein und schöne Kampagnen machen und mich irgendwie kreativ verwirklichen. Marketing bei uns heißt aber einfach, dass es sehr, sehr zahlenlastig ist. Und das ist halt was, wo ich am Anfang immer sehr klar drauf hinweise, weil das bringt halt sonst nichts, das Gespräch an der Stelle weiterzuführen. Und frag dann halt auch viel, was die Leute sich erhoffen von der Position und was die sich von uns als Arbeitgeber wünschen und erzähl dann in der Regel noch, wie der weitere Prozess aussieht. Und klar, also was wir halt haben, manchmal gibt's halt Dinge, die erfüllt sein müssen. Das ist aber bei Werkstudierenden eher weniger so, dass die halt Tool X jetzt 5 Jahre Erfahrung drin haben müssen, aber sag mal, im Design oder im QM gibt's halt bestimmte Normen, mit denen du dich auskennen musst oder bestimmte Stoffe, mit denen du schon mal gearbeitet haben musst. Das sind dann halt irgendwie harte Fakten, die müssen abgeklärt sein, weil sonst funktioniert's halt nicht. Aber gerade bei Werkstudierenden, mit denen wir sprechen, das war aber auch ein Prozess, unsere Hiring Manager dahin zu bekommen, zu sagen, okay, die müssen jetzt nicht Shopify können. Wichtig ist, dass sie einfach ein analytisches Verständnis haben und irgendwie komplexe Zusammenhänge verstehen und Zahlen interpretieren können. Und das ist kackegal, ob die mit dieser Software schon mal gearbeitet haben oder nicht. Aber da halt, das wird dann abgeklärt. Und im Fachinterview geht es dann eben darum, dass mit dem Hiring Manager gemeinsam anhand verhaltensbasierter Fragen geschaut wird, wie sieht das mit den Fachkompetenzen und über fachlichen Kompetenzen aus.
Schlecht. Wie kommt ihr zu den Fragen? Also das klang jetzt, was machst du, um mit deinen Hiring Managern an die relevanten Themen zu kommen?
Wie gesagt, das war bei uns ein bisschen herausfordernd am Anfang. Ich habe ja auch mit Hiring Managern zu tun, die stellen dann zum ersten Mal Leute ein. Und die denken dann, okay, ich brauche jemanden, der dieses Tool kennt und benutzen kann und der muss x Jahre Berufserfahrung haben. Und da musst du halt immer gegentreten, weil das selten wirklich das ist, worauf es dann ankommt. Und wenn du dann aber halt stattdessen fragst, was gibt's denn für Situationen, in denen das relevant ist und was müssen die dann wirklich können? Also das heißt, Critical Incidents einfach mal aufzumachen, das Thema, oder auch zu fragen, was müssen die denn geil finden an der Stelle? Also was gibt's da für Erfolgserlebnisse zu feiern und was gibt's vor allen Dingen auch für Frustrationsquellen? Und dann führst du ganz andere Gespräche und kannst daraus dann eben auch Kompetenzen ableiten, zu denen du dann entsprechend Fragen stellen kannst im Interview.
Super basic. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Critical Incident gesagt habe in diesem Podcast. Ich habe jetzt bei Jo nochmal was gehört, was eher was mit deinen Excel-Sheets zu tun haben dürfte, ist nämlich Typical Incident. Ja. Das wäre nämlich das, was man so typischerweise einfach macht, wo einfach keiner drüber redet, weil es vielleicht langweilig oder doof ist, aber was zum Job dazugehört und was genauso wichtig ist, abzuprüfen.
Ja, also das ist das, was ich meine mit Frustrationsquellen. Ne? Jetzt bei uns im E-Commerce es ist halt so ein bisschen zwiegespalten, aber das ist auch das, was ich schon in den Telefoninterviews gesagt habe. So der eine Part davon ist, dass du halt irgendwie super tief reingehen kannst und Sachen analysieren und Zahlen verstehen und daraus Optimierungen für den Shop ableiten, und das macht ultra viel Spaß und du kannst damit halt geile Ergebnisse erzielen. Aber es gibt halt auch einfach Tasks, wo du dann 3 Stunden Produkte hochlädst in den Shop und einfach gucken musst, dass die Zahlen stimmen, und das kann ultra frustrierend sein und es kann auch echt kacke langweilig sein, und das musst du wissen und dann musst du dir darüber bewusst sein, ob du das aushalten kannst oder nicht. Und dann gibt's halt Leute, die sagen, nö, finde ich irgendwie super cool, dann mache ich mir Musik an und baller das halt einfach weg. Andere Leute sagen so, nee, sorry, bin ich raus, kann ich nicht. So. Und wenn wir das halt vorher wissen und darüber gesprochen haben, dann ist es halt fein für beide Seiten.
Wenn das so erzählt, klingt das so wunderschön leicht, ja. Und das, ja. Ich glaube, das Verrückte ist, dass es tatsächlich ist, weil es hängt davon ab, welche Fragen du stellst. Und wenn du diese Fragen gut stellst, verstehst du, was der Job wirklich, was relevant ist, und stellst auch relevante Verhaltensfragen dann im Interview. Und es ist vor allem super fair für beide Seiten. Wie aufwendig empfindest du das, die Gespräche so zu führen? Also, kannst du dir auch einfach eine Stellenanzeige geben lassen und die dann raushauen und dann gucken, was kommt, und dann irgendwie 6 Monate später feststellen, ah, wir suchen gar nicht jemanden, der diese Software kann, sondern eigentlich suchen wir das und das. Also wie viel Zeit nimmst du dir mit deinen Hiring-Managern, um das auszuarbeiten? Hiring-ManagerInnen natürlich.
Es geht eigentlich. Also ich habe damit angefangen, dass ich denen halt so eine Liste gegeben habe mit überfachlichen Kompetenzen, wo ich gesagt habe, schau dir das mal an und überleg mal, wie stark das ausgeprägt sein muss. Und dann haben wir halt uns am Ende die Themen angeguckt, wo eine 5 war. Also es war eine Liste irgendwie von 20 Kompetenzen. Und dann haben wir nur über diese 5 gesprochen, und dann habe ich gesagt, okay, dann gib mir mal bitte eine Situation, wo du glaubst, dass das wichtig ist. Und dann sind halt auch nochmal irgendwie Themen rausgekommen, oder wir haben gemerkt, okay, der versteht jetzt unter, weiß ich nicht, Einfühlungsvermögen irgendwie was ganz anderes oder Kundenorientierung als ich. Und dann weiß ich aber trotzdem, worauf er hinaus will und das wichtig ist. Und das hat, also dieses Gespräch mit der Vorarbeit, da haben wir, glaube ich, echt eine Stunde zusammengesessen. Aber da haben halt beide am Ende gesagt, okay, das war irgendwie super sinnvoll investierte Zeit, weil gerade bei dem Hiring Manager für den E-Commerce-Bereich, der hatte halt vorher das Thema, dass er sagte, boah, ich brauche zwingend jemanden, der Erfahrung mit Shopify hat, weil sonst sitze ich da irgendwie 3 Wochen und muss den Menschen erstmal alles erklären und dann kommen wir irgendwie überhaupt nicht ins Arbeiten. Und das hat halt gedauert, bis ich den davon wegbekommen habe, aber jetzt hat er halt eine Werkstudentin, die einfach, ja, super geil ist und mit der er sehr glücklich ist, und die hat aber vorher noch nicht mit Shopify gearbeitet, deshalb freue ich mich da umso mehr drüber, dass es dann noch funktioniert hat. Also es tut manchmal ein bisschen weh, aber die Einsicht kam dann, und ich glaube, das ist einfach ein großes Haltungsthema und wie man grundsätzlich so mit den Hiring-Managern umgeht oder da dran geht, weil ich glaube auch, es steht kein Hiring-Manager morgens auf und sagt so, heute will ich irgendwie Recruiting mal richtig auf den Sack gehen, sondern die wollen ja auch einfach ihren Job gut machen und gute Leute haben. Und wenn ich dann da hingehe und sage, okay, ich habe Verständnis für deinen Pain und ich sehe, dass du hier gerade irgendwie untergehst in den ganzen operativen Tasks und ich bin aber deine Rettung, dann lass uns doch mal bitte was ausprobieren, womit wir irgendwie der Sache näher kommen. Dann haben die da ja auch Bock drauf und dann wissen die auch, dass da halt ein bisschen Aufwand mit verbunden ist, aber dass dann, ja, wir einfach gemeinsam irgendwie an einer guten Sache arbeiten. Und da kam dann halt auch relativ schnell nach den Interviews die Einsicht, die wir dann halt geführt haben mit Leuten, die keine Shopify-Experience hatten, dass da super viel Potenzial drin ist. Und das ist dann, wenn du dann so die Augen aufgehen siehst im Interview, weil die Leute dann Sachen sagen, von denen man vorher nicht gedacht hätte, dass sie sagen, dann lohnt sich das auf jeden Fall.
Ja, und ich stelle mir das auch so vor, dass du es ja auch wiederverwenden kannst. Das ist ja, also die Stunde investiert, die machst du ja einmal, das kannst du ja ähnlich wieder aufgreifen, wenn du vergleichbare oder sogar genau die gleiche Stelle hast. Und irgendwie wird der Teil gerne einfach vergessen. Der Aufwand ist ja jetzt nicht jedes Mal so hoch. Und gerade in einem kleineren Unternehmen lohnt sich das umso mehr, weil es 1000-mal angewandt werden kann im Zweifel. Sich natürlich dann irgendwann auf Prüfstand gestellt werden muss, ob das noch so richtig ist, ob die Skills, die gesucht werden, immer noch passen zu der Größe, in der man mittlerweile steckt. Und trotzdem Ist das ein schöner Ansatz? Also Reden hilft, haben wir irgendwann mal gesagt. Und auch das trifft hier zu. Ich glaube, häufig stellt man, warum auch immer, nicht die richtigen Fragen. Und selbst wenn man die richtigen Fragen stellt, leitet man nicht die richtigen Themen ab. Und das finde ich super interessant. Okay. Wie viel, also grob, also was ich mir jetzt so vorstelle, selbst wenn ich als Recruiterin gerade zuhöre, ich denke, boah, eine Stunde das Ausarbeiten, Diskussionen mit meinen Fachbereichen führen und meine Hiring-ManagerInnen dazu, ob die es richtig oder falsch machen. So viel Zeit habe ich gar nicht. Ich habe hier 30 Stellen parallel, die alle besetzt werden wollen. Wie viele Stellen hast du parallel denn? Ich weiß, du machst ja nicht nur Recruiting. Das ist nur ein Teilgebiet deiner Aufgabe.
Das ist korrekt. Ich glaube, als ich angefangen habe, war klar, ich werde 10 oder 12 Stellen besetzen müssen.
Im Jahr.
In Teilzeit. Genau, also in den nächsten 8 Monaten, glaube ich. Bin mit 30 Stunden gestartet und habe aber halt auch noch sämtliche anderen Themen auf dem Tisch gehabt. Und habe halt gesagt, okay, das war mein erster Arbeitstag. Ich habe gesagt, yo Leute, besorge ich euch gern, aber mache ich nicht ohne Software. Und das wurde dann auch eingesehen. Und dadurch habe ich mir dann aber auch einfach, sehr viel Zeit sparen können am Ende durch Automatisierung und durch eine erleichterte Kommunikation auch mit den Hiring Managern. Und dadurch habe ich dann aber auch die Zeit, eben mich mit denen hinzusetzen. Und die würde ich immer investieren, weil im Zweifel spare ich mir dadurch auch mehrere Interviews, die ich einfach nicht führen muss, weil einfach ganz klar ist, welche Bewerbungen ich weiter behandle und welche nicht.
Klingt sehr logisch.
Also ich würde jetzt nicht in einem Startup, wo ich weiß, okay, wir sind jetzt hier in eine 3-Mann-Bude und wir wollen nächstes Jahr 2 Leute einstellen. So, das kriegst du auch ohne Software hin. Aber ab einer Größe von 10 Positionen, die ich besetzen will, oder auch nur 5 Positionen, aber ich weiß, wir wachsen auf jeden Fall immer weiter, dann nehme ich aber nicht ein super teures ATS, sondern dann nehme ich vielleicht eine Personalmanagement-Software, wo Recruiting mit abgebildet ist. Das ist dann nicht die geilste Recruiting-Lösung. Da wird Nicole auch immer dagegen sein, das einzusetzen. Aber es ist halt trotzdem, an vielen Stellen macht dir das Leben sehr viel leichter. Weil ich muss jetzt halt nicht anfangen, bei jeder E-Mail nachzudenken, sondern kann einfach Vorlagen benutzen oder hab halt automatisierte Einladungsbestätigungen und hab auch nicht dieses Terminfindungsdrama, sondern kriegen einfach einen Link, wo die sich einen Termin aussuchen können. Und ich schreibe nicht 10 E-Mails hin und her, bis ich da den Hiring Manager und 2 Gründer unter einen Hut bekommen habe. So, das kostet alles ultra viel Zeit und die habe ich nicht. Und die kann ich mir halt erkaufen. Und das sollte ich an der Stelle tun.
Ja, das klingt klug. Wie stellst du sicher, dass die Hiring Manager und die Gründer Zeit haben?
Indem ich auf deren Kalender zugreifen kann über die Software.
Und wenn der komplett geblockt ist, blockst du drüber oder was machst du?
Nö, dann sage ich, guten Tag, lieber Gründer oder guten Tag, lieber Hiring Manager. Du möchtest, dass diese Stelle besetzt ist. Dein Kalender ist voll. Bitte mach was.
Ja, bitte mach was könnte auch ein neuer Basic sein.
Ja, bitte mach was. Wieso kann ich mir das bei Lena nur so sehr gut vorstellen, dass sie das exakt so macht?
Ja, nein, aber es gibt ja auch Leute, die haben dann halt, was ja auch völlig legitim ist, aber die haben dann zum Beispiel Blocker drin für Fokusarbeit, das ist ja auch fein, aber du bekommst halt tendenziell auch wieder mehr Fokusarbeit, wenn du deine Stelle besetzt hast und da nicht mehr alles mit abdecken musst, so von daher.
Ich finde tatsächlich auch, dass in dem Moment Recruiting-Themen auch Fokusarbeit sein könnte. Klingt, ja, als hättest du Recruiting richtig gelernt, so nebenbei.
Oder studiert. Vielleicht gibt es das ja wirklich irgendwo. Ich habe das auch noch nicht gesehen, Arthur.
Vielleicht
gibt es irgendwie etwas,
das
man studieren kann?
Wenn ich Langeweile habe, werde ich einen Studiengang aufmachen.
Ey, ich habe das wirklich
für Recruiting.
Das ist aber jetzt mal am Rande. Ja. Nee, das muss gemacht werden. Ne? Also wir können ja mit Basics gehen wir ja wirklich in die, also klar, deutsche Übersetzung sind Grundlagen, da machen wir jetzt einiges, ne, aber wir setzen halt auch immer nur auf und Leute haben ja gewisse Erfahrungswerte und sowas mal in die Studienarbeit einfließen zu lassen. Man kann ja HR studieren, also wer weiß das besser als ich, ja. Hab das auch studiert, aber da gab es eine Vorlesung im, ich weiß nicht, 3. oder 4. Bachelorsemester, die hieß Personalbeschaffung und Marketing. Gut, das ist bei mir jetzt auch gefühlt schon 100 Jahre her, aber daran seht ihr, dass vor 10 Jahren, ungefähr 10, 15 Jahre, der Stellenwert von Recruiting und wie wir es jetzt nennen, Employer Branding, das haben die in den Curriculas damals noch gar nicht irgendwie erahnt. Und bis das dann wirklich mal in die Lehre reinkommt, dauert es ja auch nochmal wieder, ne? Die Mühlen mahlen ja ganz anders. Und deswegen ist das schon auch irgendwie ein hehres Ziel, mal einen eigenen Studiengang zu bauen und wirklich Leute von der Pike auf auszubilden. Ob es das dann wirklich mal irgendwann gibt, keine Ahnung, aber im Rahmen vom HR-Studium muss das einen höheren Stellenwert haben, definitiv. Und dann gehen wir rein, Arthur und ich, als Dozenten.
Also ich habe mir einen HR-Master gemacht an einer privaten Hochschule. Und also du hattest wenigstens eine Vorlesung, aber ich hatte tatsächlich gar keine, die sich nur mit Recruiting befasst hat. Also ich kann dir jetzt sehr viel über das Leben von Expats erzählen.
Ja,
so,
das war bei uns auch so.
Ja, vielen Dank. Kann ich halt nichts mit anfangen. Also alles, was ich jetzt weiß oder glaube zu wissen über Eignungsdiagnostik oder gute Personalauswahlverfahren, das kommt aus dem Bachelor, wo ich mich im Rahmen von Psychologie halt mit so Dingen wie Validität und Objektivität und Reliabilität befasst habe und halt ein Verständnis dafür habe. Oder auch in der Sozialpsychologie, wo ich halt einfach gelernt habe, okay, das Gehirn wird halt immer, wo es kann, Abkürzungen gehen. So, das ist halt das Thema Biases und dem muss ich halt entgegenwirken. So, aber das habe ich halt, wie gesagt, im Bachelor gelernt, der nichts mit HR zu tun hatte.
Geht mir genauso. Ich bin ja Diplom-Kaufmann und ich habe noch Hauptstudium gehabt. Das irgendwie, es gibt bis heute noch ein Diplom an der Uni, in der ich studiert habe. Und ich habe aus Versehen, muss ich ganz ehrlich sagen, Personal und Organisation als Hauptfach genommen im Hauptstudium, Marketing und Arbeits- und Organisationspsychologie. Und das ist die Kombi, die eigentlich komplett mich aufgestellt hat, Recruiting von vorn bis hinten zu verstehen, samt Talent Acquisition und Employer Branding, weil du die ganzen Themen, es kommt halt immer wieder, es ist immer wieder das Gleiche. Auch Marketing hilft dir im Recruiting, nicht im Sinne von, wie bewerte ich die Leute, aber richtig zu verstehen, was du eigentlich wirklich brauchst, das lernst du im Marketing schon, weil du versuchst ja die Botschaften richtig zu setzen. Ja, das ist irgendwie wirr, dass es das nicht gibt. Und was am nächsten kommt tatsächlich, sind die Personaldienstleistungskaufmänner. Die gibt es, es gibt eine Ausbildung. Was bei den Personaldienstleistern da ist, die kommen am allernächsten an eine echte Recruiter-Ausbildung. Da kriegst du wirklich auch im Fundament die richtigen Themen mitgegeben. Näher kommst du an eine Ausbildung zum Recruiter nicht ran. Also egal, ob Studium oder sonst was, den ganzen Rest musst du dir auf irgendeine Art und Weise beibringen. Und deshalb, glaube ich, ist auch so viel Kauderwelsch da draußen. Deswegen ist es auch wie Kraut und drüben. Weil wo fangen die Leute an zu gucken, wie Recruiting geht? Wenn sie auch gerade aus so kleineren Firmen kommen, schauen sie doch erstmal bei Google, wie mache ich eigentlich ein Interview und was kommt da ganz oben? Frag nach Stärken und Schwächen und was weiß ich, was für ein Quark. Und so passiert das Ganze auch. Und deswegen ist es wirklich furchtbar anstrengend, sich zu bewerben. Das ist so, du sagst, mach es so leicht wie möglich für die Bewerbenden. Bewirb dich mal ein bisschen da draußen auf 10 Stellen und guck mal, wie es ist, von 9 nicht mal irgendwas gehört zu haben für Wochen und bei einer vielleicht innerhalb von 2 Tagen eine Absage zu bekommen, warum auch immer. Das ist einfach hoch frustrierend. Und selbst wenn du Interviews dann hast, hast du keine Ahnung, was kommt auf dich zu, warum. Was wollen die von dir? Du siehst dann Leute, die gegenüber sitzen, die sich keine Notizen machen, die irgendwas fragen, was denen gerade in den Sinn kommt. Das siehst du den Menschen an. Und wenn du 2 und 2 zusammenzählen kannst, merkst du, okay, wenn hier jemand anderes sitzt, stellen die andere Fragen. Aber wonach messen die dann, dass die Person den Job kann? Und das ist für mich irgendwie unverständlich, wie man in Zeiten, wo es angeblich Arbeitskräftemangel gibt, wo man immer weniger qualifizierte Leute finden sollen können, kann, keine Ahnung, dass du willkürlich rumwürfeln kann. Lena, was ist ein Basic, dass du Menschen, die rekrutieren müssen, mitgeben willst, was sie morgen anders machen sollen und dann das automatisch ein bisschen besser wird?
Ja, ich glaube, man kann das nochmal ganz gut zusammenfassen mit, mach es den Bewerbenden so einfach wie möglich und den Hiring-Managern so schwer wie möglich. Also den Prozess kannst du gut machen für deine Hiring-Manager, aber das Nachdenken ein bisschen schwieriger, damit die halt nicht zurückfallen in gedankliche Abkürzungen und wie gesagt, dann nur Fragen stellen, die ihre vorgefertigte Meinung bestätigen. Und ja, der andere Tipp ist einfach, dass dagegen treten. Also bei Berufserfahrung gegentreten, bei Tool XY gegentreten und einfach fragen, warum willst du das und brauchst du das wirklich? Und diese Stunde, über die wir gerade gesprochen haben, einfach zu investieren, weil die werdet ihr immer wieder zurückbekommen.
Einfach mal dagegen treten, finde ich, ist einfach richtig guter Basic.
Ich bin froh, dass Lena das gesagt hat, weil da können wir jetzt einen wunderbaren Magic Clip draus bauen. Yes! Freue ich mich schon drauf, Lena. Da freue ich mich drauf.
Nee, das ist auch, also tatsächlich finde ich das wirklich eine wundervolle Grundlage, um diese ganzen Themen voranzutreiben. Freudscher Versprecher. Weil wir häufig einfach die Dinge so hinnehmen und sagen, das wird schon passen, weil mir gegenüber sitzt ja jemand, der Ahnung hat vom Job und mehr Ahnung als ich. Das soll ja auch so sein. Der Fachbereich soll bitte besser den Job können als ich. Aber bitte nicht, wie man jemanden dafür findet. Das sollte schon die eigene Kompetenz sein. Und dafür ist gewisse Dinge vom Thron treten, wie Berufserfahrung, Toolkenntnis und sonstiger Schwachsinn, erst recht sowas wie Händedruck, einfach mal dagegen hauen und zu sagen, nee, so ist es aber nicht. Und mit vielen Rückfragen, was ich aber da erlebe, und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man die richtigen Fragen steht und das also stellt, gerade zu kritischen Situationen, sitzt dir ein Mensch gegenüber, der plötzlich Erkenntnis hat, dass das genau die richtigen Fragen sind, weil es nicht um das Tool geht, sondern um die Anwendung der Situation und das Tool hilft dir nur. Und das, ich habe noch nie jemanden erlebt, der dann sagte, was für ein Schwachsinn, dass man sich darüber Gedanken macht, nee, sondern immer, wow, geil, danke, dass du diese Fragen stellst, so habe ich noch nie über den Job nachgedacht.
Ja, absolut. Ich finde, das drückt dann ja auch nochmal einfach eine Wertschätzung dieser, also dem Hiring Manager und seinen Aufgaben gegenüber aus, weil ich dann ja auch nochmal viel mehr verstehe, was die halt den ganzen Tag machen. Und wenn ich da einfach viel mehr Interesse für zeige, dann freut er sich ja auch. Der findet es ja auch cool, wenn er mir jetzt erzählen kann, wie geil er seinen Job findet und was es da alles für schöne Dinge zu erleben gibt. Und das sind am Ende immer gute Gespräche gewesen.
Ja, voll. So habe ich es auch erlebt. Ich habe viel mit Wissenschaftlern gearbeitet eine ganze Zeit. Das sind die ganzen Herren Doktoren und Damen Doktoren, die hochspezialisiert in irgendeinem Thema sind. Die können mit niemandem über das reden, was die richtig gut können. Also zu Hause schon gar nicht, es sei denn, die haben sich so vermählt oder sind haben Partner in der Richtung. Aber wenn die auf Familienfesten sind, dann gibt's niemanden, der versteht, was sie da machen. Wenn du mit denen in so einem Kickoff sitzt und einfach mal intensiv fragst, was eigentlich genau der Sinn dahinter ist, was sie tun, dann sind die einfach auch, dann gehen die total darin auf und dann merkst du auch, okay, wir sind auf dem richtigen Weg und das sind genau die richtigen Fragen, um rauszufinden, wen wir eigentlich hier suchen. Weil sie das dann für sich auch tatsächlich so wahrnehmen als Wertschätzung, als Interesse. Und das kommt eigentlich immer zurück. Naja, gut, manchmal auch nicht, aber Menschen sind auch manchmal komisch. Sehr schön, ich finde, wir haben...
So stehen lassen.
Ja, finde ich auch, ja. Wir haben heute ein paar schöne Basics ausgearbeitet und ich finde, du hast heute ein paar sehr spannende Sachen gesagt. Tretet mal wogegen, ist ganz wichtig. Stellt.
Wenn ihr eine Sache mitnehmt, dann das.
Ja.
Stellt viele Fragen, macht's den Hiring-Managern schwer und den Bewerbenden leicht. Damit drucke ich mir ein T-Shirt.
Kann mit in die Kollektion zu Nicoles Fan-T-Shirts.
Ja, voll. Sehr schön.
Ja.
Dann wäre mein Vorschlag, dass wir für heute so verbleiben. Ich fand das super interessant. Größe hin oder her, wenn man die richtigen Themen angeht im Recruiting, dann wird Recruiting gut. Und das lohnt sich mit vielen und auch mit wenigen Stellen. Man muss einfach nur mal den Mut haben, Dinge zu hinterfragen und auch mal dahinter stehen, dass Dinge nicht nebenbei gehen können. Also auch die Gründer mal anzusprechen, zu sagen, hey, ihr wollt Leute in eurem Unternehmen haben, dann nehmt euch doch bitte Zeit dafür. Finde ich mehr als fair, wenn man zusammen Zeit investiert hat. Mir hat's große Freude bereitet, Lena. War richtig cool, wie du pragmatisch auf den Punkt dein Herangehen uns beigebracht hast. Und bestätigt mich mal wieder, die Basics machen den Unterschied. Das sind die kleinen Dinge, die große Auswirkungen haben.
Vielen Dank, hat mir große Freude gemacht mit euch.
Danke, danke. Grüße gehen raus. Tschüss zusammen.
Jo. Ciao zusammen. Danke fürs Zuhören.